bin stolz auf Gott, auf meinen Gott. Darum soll es in der Predigt auch gehen. Jetzt wäre es toll, wenn wir Zeit hätten und Sie sich austauschen könnten, wo Sie auf Gott stolz sind. Ob es Punkte gibt, wo Sie auf Gott stolz sind. Weil ich tief davon überzeugt bin, dass das so was von entscheidend ist, was für ein Gottesbild wir haben. Sicher, toll, Erntedanktisch teilweise noch da, an den vielen Gaben, die Gott schenkt, auch an dem, dass er sich selber gegeben hat und dass wir von dem leben dürfen, was er tut und nicht von dem leben müssen, was wir bringen müssen, dass wir von seiner Gnade leben dürfen und von seiner Barmherzigkeit. Ich möchte Sie ein bisschen mitnehmen auf eine Reise nach Japan. Da gibt es diesen Spruch, sage nicht schön, bevor du nicht Nikko gesehen hast. Nikko ist so eine große Tempelstadt in Japan und meine Frau und eine unserer Töchter hat mir das dieses Jahr geschenkt, dass wir da die noch besuchen können. Ich erzähle Ihnen auch gleich, warum mir die wichtig war. So ein paar kleine Anmerkungen dazu. Man geht selber erst durch dieses riesengroße 8,4 Meter hohe Granittor und dann durch viele, viele Treppen, ein paar hundert, um dann bis nach ganz oben zu kommen. 1634 bis 36 sollen 100.000 Arbeiter dran geschafft haben, um dieses wirklich imposante Bauwerk entstehen zu lassen. Es wurde nicht mit Farben und Gold gespart. Deswegen ist dann auch zum UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden, hier die fünfstöckige Pagode, die für diese mit ihren 35 Meter hoch eben für die verschiedenen Elemente steht, für Erde, Wasser, Feuer, Wind und Himmel. Und dann gibt es so Besonderheiten wie diesen geschnitzten Elefanten, der ist gemacht worden von einem Künstler, der hat noch nie einen Elefanten gesehen. Zu der Zeit, als der entstanden ist, hat es in Japan keine Elefanten gegeben. Das heißt, er hat es durch Erklärung, durch Erzählung so toll geschaffen. Unwahrscheinlich Tolles und Perfektes. Aber in einem der Tempel ist dann ganz bewusst auch eine unperfekte Säule. Weil wenn alles so perfekt ist, dann muss man Angst haben, dass die Götter sich rächen, dass die neidisch wären. Und deswegen ganz bewusst in einem der Tempel eine fehlerhaft gearbeitete Säule. Die große Bronzesäule, die so als Tempel, als Monument des Weltfriedens gilt. Und dann die Speicherhäuser und der heilige Stall und diese großen Anlagen, um Waschungen zu vollziehen, unendlich imposant. Aber nicht deswegen hat mich der Tempel interessiert, sondern wegen den dreien. Die drei Affen, bekannt weltweit, oder? Weltweit bekannt und ihr Ausgangspunkt ist aus China oder aus Japan, man weiß es nicht ganz so genau. Auf jeden Fall ist es eine der ältesten Darstellungen 1636 schon gemacht worden. Von da aus ist dieses Monument in alle Welt hineingekommen. Diese drei Affen, den Nicht-Sehen-Affen, der Nicht-Hören-Affen und der Nicht-Sprechen-Affe. Ich muss ein bisschen ausholen, um die Hintergründe aufzuzeigen. Aber ich hoffe, dass das so ein bisschen mit Ihnen gehen könnte und wenn Sie in den nächsten Wochen mal irgendwo die drei Affen sehen, dass Sie wieder an die Predigt erinnert werden und ans vielleicht im besten Fall dann auch an Kernaussagen davon. Das Wesentliche in dem Koshin-Glauben, der da dahinter steht, ist, dass man davon ausgeht, jeder hat in sich drei Würmer. Ganz auch ein bisschen mit Bakterien vergleichen oder sowas, aber eigentlich sind es die Würmer, also der Oberwurm, der Mittelwurm und der Unterwurm. Und dass die Würmer sind, wäre jetzt nicht das Tragische, sondern das Tragische ist, dass sie immer alle 60 Tage zum Obergott gehen und dem Bericht erstatten, was alles in den 60 Tagen gelaufen ist. Und das ist nichts Harmloses, weil wenn sie dem Obergott berichten, was alles passiert ist, vor allen Dingen, was auch schlecht gelaufen ist, dann rächt er sich mit Krankheit und mit Tod. Und da kannst du fast gar nichts dagegen machen. Also wenn sie ihr eigenes Leben mal angucken, wenn alle 60 Tage einen Bericht erstattet, was so gelaufen ist. Da gibt es halt auch manches, was nicht so rund gelaufen ist. Und jetzt gibt es die eine Möglichkeit, dass man sagt, in dieser Koschin-Nacht muss man wach bleiben, weil diese Würmer können den Leib nur verlassen, wenn man schläft. Deswegen gibt es so eine richtige Einrichtung, dass man in der Koschin-Nacht eben Feste feiert oder irgendwie guckt, dann wach zu bleiben. Und da kommen jetzt genau diese drei Affen ins Spiel. Die drei Affen sind, könnte man sagen, sowas wie die guten Geister, sowas wie Schutzheilige. Denn die machen genau das nicht, was die Würmer machen. Die erzählen nichts weiter. Deswegen halten sie sich die Ohren zu, weil sie gar nichts Schlechtes hören wollen. Deswegen halten sie sich die Augen zu, dass sie gar nichts Schlechtes wahrnehmen wollen. Und deswegen halten sie sich den Mund zu, um ja nichts Schlechtes weiterzusagen. Was mich dabei bewegt, ist so ein Grundaspekt, das ist so was typisch für Religion. Religion macht Gott verfügbar für den Menschen. Religion, das heißt, du kannst Gott austricksen. Also du musst nur in der Nacht wach bleiben. Dann hat er keine Chance, dann kriegt er keine schlechte Berichterstattung. Du kannst den Gott im wahrsten Sinn des Wortes zum Affen machen. Das ist Religion. Gott ist verfügbar für uns. Aber das hat mit dem Gott der Bibel nichts zu tun. Viele von Ihnen werden das wahrscheinlich kennen, diese Grundaussagen über den Gott der Bibel. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Eins ist offensichtlich, Gott lässt sich nicht austricksen. Gott kann man nicht hinters Licht führen. Gott kann man nicht in die Verfügbarkeit von uns Menschen reinbringen. Wenn wir uns das bewusst machen, Gott ist ja selber das Licht und er bringt alles ans Licht. Eigentlich kann man da nur erschrecken, wenn Sie Ihr eigenes Leben so angucken. Wenn Gott alles ans Licht bringt, das wäre jetzt spannend, wenn Sie mal überlegen, wenn wir jetzt mal alles sehen könnte, heute Großleinwand, was Sie in der letzten Woche getan, gedacht und gesagt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann aufstehen würde und sagen würde, hey, das war mein Leben. Super, oder? Ich würde mich so schnell wie möglich verkriechen. Und genau da ist der Kernpunkt des Evangeliums. Genau da ist der Kernpunkt des Evangeliums. Weil der Gott, dem wir gehören, vor dem muss man nicht fliehen, sondern zu dem darf man hinfliehen, mit all dem. Ich muss nicht versuchen, ihn hinters Licht zu führen, sondern ich darf alles ans Licht bringen. Das ist die riesengroße Einladung unseres Gottes. Kommt doch zu mir, mühselig und beladen. Bring doch all das, was nichts ist. Schuld und Scham und Schande. Bring's zu mir. Gell, die ausgebreiteten Arme des Gekreuzigten, die machen das so deutlich. Kommt zu mir. Also nicht lauf weg, versuch mich auszutricksen, sondern komm zu mir mit allem, was dein Leben ausmacht. Ich bin so unendlich froh und dankbar, dass das unser Gottesbild sein darf. Der Gott, der gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Mal ganz ehrlich, das, was wir so oft vermissen lassen, gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte, das ist unser Gott. Deswegen sage ich, ich bin stolz auf unseren Gott, dass dieser Gott so ganz anders ist. Und wie gesagt, das Gottesbild ist sowas von entscheidend. Also, das macht doch was aus, ob ich einen Gott habe, vor dem ich Angst haben muss, wo ich gucken muss, wie ich den irgendwie austrickse, oder ob ich einen Gott habe, dem ich begegnen darf, dem ich mich öffnen darf, bei dem ich mein Herz ausschütten darf, zu dem ich kommen darf, wie ich bin. Gott sei Dank für den Gott der Bibel. Ich möchte Ihnen drei Aspekte gern aufzeigen, entlang dieser drei Affen. Und da ein bisschen so aufzeigen, wie ganz anders Gott ist. Und ich hoffe so sehr, dass das Sie selber persönlich berühren kann und selber wieder froh macht und selber so was von dieser Einladung Gottes in Ihr Leben hineingibt, es ist mit ihm doch immer wieder neu zu wagen. Unser Gott ist ein Gott, der sieht. Das ist das eine Große. Er macht nicht die Augen zu, wenn er das Elend dieser Welt sieht, sondern Gott ist ein Gott, der sieht. Mich begeistert diese Geschichte im Alten Testament, diese Magd Hagar, die von ihrer Herrin davongelaufen ist, weil es Druck gegeben hat und dann läuft sie in die Wüste hinein und in der Wüste, da gibt's kein Entrinnen mehr, da gibt's nur noch Verzweiflung. Und dort in der Wüste, mitten in der Verzweiflung, in der Hoffnungslosigkeit ihres Lebens, da erlebt sie, wie Gott mit ihr spricht, ihr zurechthilft, ihr eine Perspektive öffnet. Und dann stellt sie staunend fest, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das macht unseren Gott aus. Der sieht uns nicht nur jetzt hier im Gottesdienst, sondern im Alltag, auch in den Situationen, wo wir uns einsam fühlen, wo wir uns verlassen fühlen, in den Situationen, wo wir den Eindruck haben, keiner versteht uns. Auch da ist er da. Er hat den Überblick, den Weitblick, den Durchblick, all das, was uns so oft fehlt. Und das Große, wenn er uns ansieht, dann sind wir angesehen. Das ist doch klar, oder? Also wenn der ewige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde uns ansieht, uns wahrnimmt, uns für wichtig nimmt, das gibt unserem Leben Wert und Wichtigkeit. Wen Gott ansieht, der ist angesehen. Und mit diesem Angesehensein von Gott dürfen wir leben und ganz unabhängig davon, was Hinz und Kunz über uns sagen. Wen Gott ansieht, der ist angesehen. Er sieht uns, egal wo wir sind. Und das ist sowas von tröstlich. Auch auf Wegen, die wir zu gehen haben, wo kein anderer mitgehen kann. Er sieht, er nimmt wahr und liebt trotzdem. Und dann, unser Gott ist ein Gott, der hört. Er ist nicht schwerhörig. Er hört nicht weg, sondern er hört zu. Er hört zu, er hört nicht nur den Lobpreis, also das ist toll, wenn wir ihm tolle Lieder singen. Aber er hört nicht nur den Lobpreis, er hört genauso auch unsere Klagen. Und wenn wir unsere Klagen ihm bringen, dann ist genauso Lobpreis, wie wenn wir ihn ehren. Wenn wir ihm unser Leben öffnen, unsere Not bringen. Das ist das Kennzeichen unseres Gottes, dass er sagt, ruf mich an in der Not. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich das vorstellen können, eine Welt vor sich zu haben und Gott sagt, also kommt mit eurer Not, kommt zu mir. Gell, uns wird es doch manchmal fast zu viel, wenn wir da was Schwieriges hören und da was Schwieriges hören, manchmal müssen wir fast weghören. Und er sagt, hey, komm, ruf mich an in der Not. Gott hört. Gott hört, wenn Sie das so aufnehmen wollen, er hört auf die Stimme des Herzens, auch auf die Worte, die nie ausgesprochen worden sind. Er hört auch dann, wenn unser Akku leer ist. Er hört, auch wenn wir im Funkloch sind und keiner uns wahrnimmt. Er hört. Martin Luther hat es so schön ausgedrückt, er sagt, je tiefer einer ist, je lieber hört ihn Gott. Das ist ein Hammer, oder? Je tiefer einer ist, je lieber hört ihn Gott. Das macht unseren Gott aus. Deswegen kann der Psalmbeter sagen, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Hör meine Stimme, wenn ich rufe. Und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich die Jona-Geschichte kennen. Die Geschichte dieses Davonlaufers von Gott. Und wie er dann im Bauch des Fisches ist, und es wird dann beschrieben, wie der Fisch mit ihm in die Tiefen des Meeres bis unten an den Grund des Meeres runtertaucht. Und dort unten fängt der Kerle an zu beten. Und was mich immer wieder neu fasziniert, ist diese Entdeckung, die er macht. Ganz unten, also tiefer runter geht's gar nicht. Ganz unten, da hört ihn Gott. Gott hört auf den Notschrei aus der Tiefe. Und unser Gott ist ein Gott, der spricht. Der spricht vor allen Dingen durch sein Wort, durch Lebensumstände, durch Menschen. Manchmal auch das, was wir vielleicht gar nicht hören wollen. Aber sicher, wenn er mit uns spricht, dann zu unserem Heil. Und was er uns sagt, das ist, um uns zurechtzubringen, Worte der Wahrheit, Worte der Liebe, tröstend und heilend. Das stimmt schon, was ein Beter der Bibel vor fast 3000 Jahren so formuliert hat. Ihre Götter sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Aber so ganz anders unser Gott. Der Gott der Bibel, der Schöpfer Himmels und der Erde, Gott der Herr, der Mächtige redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott kommt und schweigt nicht. Und wenn er spricht, dann, und das ist das Große, dann sind das nicht nur irgendwelche frommen Worte. Wenn er mit uns spricht, dann sind das Worte, die unser Leben festmachen können an der Ewigkeit Gottes. Sie kennen das wahrscheinlich, dieses Bekenntnis, das der Petrus spricht in einer ganz brisanten Situation. Jesus hat gepredigt, da waren Tausende von Leuten da. Und dann ging das, was er gepredigt hat, ging unter die Haut. Und dann sind sie davongelaufen, scharenweise davongelaufen. Und Jesus hat nur noch die 12 Leute gehabt, die mit ihm unterwegs waren. Und dann sagt er, wollt ihr auch weggehen? Und dann packt der Petrus zusammen und sagt, wohin sollen wir denn gehen? Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das, was es nirgends gibt, unsere Welt ist so voll von Worten. Worte, denen man nicht mehr über den Weg trauen kann. Aber jetzt gibt es Worte des ewigen Lebens. Worte, die unser kleines, vergängliches Leben festmachen können an der Ewigkeit Gottes. Worte, die aus der Ewigkeit hineinstrahlen in unsere Zeit. Worte, die klären und helfen und trösten. In der katholischen Liturgie gibt es so ein ganz kleines Sätzchen, das mich immer wieder persönlich anspricht. Eigentlich aus dem Zusammenhang gerissen. Aus einer der Geschichten, wo ein Hauptmann zu Jesus kommt und für sein Knecht betet und als Jesus sich dann aufmachen will, zu ihm zu kommen, dann sagt er, du brauchst gar nicht zu kommen. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und das ist in die Liturgie aufgenommen worden. Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Und das ist, wenn Gott ein Wort aus seiner Ewigkeit in unsere Zeit hineinspricht, dann wird unsere Seele gesund. Wenn er es hineinspricht, ich sorge für dich. Wenn er es hineinspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn er es hineinspricht, fürchte dich nicht. Dann wird alles anders. Wir haben einen Gott, der spricht, und wir dürfen uns ihm hinhalten und sagen, sei so gut, sprich jetzt dein Wort, dass meine Seele gesund wird. Und wenn wir es nur schnell antippen, klar hat es Auswirkungen. Wenn wir den Gott haben, der hört, der sieht und der spricht, dann will er, dass wir als seine Kinder, als seine Geschöpfe genau uns da hineinnehmen lassen. dass wir hinsehen und nicht wegsehen. Und dass wir den Menschen sehen als von ihm geliebt, wertgeachtet und angesehen. Dass wir hören, hinhören, nicht überhören, nicht weghören, sondern hören auch auf das, was von anderen an Not an uns kommt. Zuhören, um mitzubekommen, was bewegt. Und dass wir reden, viel weniger über andere als mit anderen und mit Gott über anderen und anderen das gute Wort von Gott zu sagen. Das Große ist, wir dürfen mit diesem großartigen Gott jetzt in die neue Woche hineingehen. In die neue Woche mit allen Unwägbarkeiten, Unvorhergesehenen und allem Unbekannten, was es bringt. Mit dem Gott, der hält und trägt, der spricht und der hört und der uns wahrnimmt. Wir dürfen mit dem Gott in die Woche hineingehen, der verstehen kann, auch da, wo wir am Verzweifeln sind. Der festhalten will, wo man selber zerbricht und der aufrichten kann, wo man niedergeschlagen ist. Er ist der Gott, bei dem keiner stark sein muss, weil er mit unserer Schwachheit fertig ist. Deswegen sage ich, ich bin stolz auf diesen Gott. Amen. Lassen Sie uns noch miteinander beten. Und dich beten wir an, dich, den ewigen, heiligen Gott. Es ist so gut, dass wir wissen, dass wir nicht nur ins Nichts hineinreden, sondern dass du hörst. Es ist so tröstlich, zu wissen, dass du siehst, uns wahrnimmst und uns ansiehst, um unserem Leben Ansehen zu geben. Und danke, dass du zu uns sprichst. Wir haben es so nötig, in unserer turbulenten Zeit, dass wir Worte des ewigen Lebens hören. Worte, die unser Leben ausrichten, zurechtbringen, trösten und heilen. Und so stehen wir vor dir, dem lebendigen Gott, und bitten dich, segne uns, dass wir für andere zum Segen werden können. Amen.